Der Podcast der Andreas Hermes Akademie. Der Podcast für alle, die an Entwicklung und Veränderung interessiert sind. Für Menschen, von Menschen.
Diskutieren, verstehen, inspirieren. Mit Themen für MacherInnen in und für die ländlichen Räume. Das ist der Podcast Landaussichten.
Herzlich willkommen in der 18. Folge Landaussichten, dem Podcast der Andreas Hermes Akademie im Dialog ländliche Räume. Heute wieder mit mir, Clara Lange, zu dem Thema Rechtsextremismus. Dieses Thema ist uns vor dem Hintergrund aktuellster Geschehnisse extrem wichtig. Daher haben wir uns von der Akademie entschieden, heute eine Doppelfolge aufzunehmen. Heute spreche ich mit Franziska Holze zu Rechtsextremismus in den ländlichen Räumen am Beispiel völkische Siedler. Und in der nächsten Folge sprechen wir zu Gegenstrategien, die sich in Form von einer aktiven Zivilgesellschaft zeigen können. Tja, zunächst einmal, warum sprechen gerade wir, die Andreas Hermes Akademie, über dieses Thema? Nur wenige Menschen kennen Andreas Hermes. Er war Politiker und Verbandspräsident in den 20er, 30er Jahren, Zentrums- und CDU-Politiker und war im Nationalsozialismus Widerstand engagiert. Am 11. Januar 1945 wurde er deswegen zum Tode verurteilt und nur die Eroberung Berlins durch sowjetische Truppen bewahrte ihn vor der Vollstreckung des Todesurteils. Nach 1945 wurde Andreas Hermes dann wieder Präsident des Deutschen Bauernverbandes und Präsident des Raiffeisenverbandes, woher dann auch die Namensgebung unserer Akademie schlussendlich kam. Gerade vor 2 Wochen wurde für ihn ein Stolperstein in Bad Godesberg verlegt, was wir ein bisschen als Anlass dafür sehen, diese Folge aufzunehmen. Als Hauptanlass für die Aufnahme dieser Folgen sind jedoch die Ergebnisse aus der Mitte-Studie, die vor einigen Monaten veröffentlicht wurden. Laut dieser Studie nehmen rechtsextreme Einstellungen stark zu. So befürworten knapp 7% der Deutschen die Diktatur, 16% bezeichnen sich offen als fremdenfeindlich und 6% unterstützen antisemitische Haltung. Das heißt also, menschenfeindliche Einstellungen sind auf einem sehr hohen Niveau. Nicht nur fremden, sondern auch queer- und frauenfeindliche Weltbilder verbreiten sich. Und die Mitte distanziert sich von der Demokratie, das Vertrauen in staatliche Institutionen sinkt und demokratiefährdende Einstellungen nehmen zu. Unser Gast heute ist Franziska Holze. In einem gewissen Maße ist sie eigentlich gar kein Gast, denn sie ist meine Kollegin von der Andreas Hermes Akademie. Sie ist Projektkoordinatorin und Bildungsreferentin und studierte Religions- und Sozialpädagogin. Über verschiedene Tätigkeiten, zum Beispiel bei Hilfsorganisationen, Verbänden und Vereinen und mit Schulen, landete sie schlussendlich in der Demokratiepädagogik. Bei der AHA koordiniert sie seit 2021 das Projekt Abgehängt, Eingeholt, Jung, Ländlich und Vielfältig. Dieses unterstützt Schulen sowie das Bundesprogramm Respektcoaches in der Extremismusprävention in den ländlichen Räumen als Teil politischer Bildungsarbeit. Tja, herzlich willkommen, Franziska. Schön, dass du heute bei uns sein kannst.
Hallo, vielen Dank für die Einladung.
Gerne. Ja, dann springen wir gleich mal in das Thema. Wie hängen menschenverachtende Einstellungen und Extremismus zusammen? Kannst du uns dazu ein bisschen was erklären, um uns auf eine gemeinsame Basis zu bringen?
Zunächst der Extremismusbegriff als solcher, der ja viel genutzt wird, Rechtsextremismus, Linksextremismus, religiös begründeter Extremismus, ist eine Begrifflichkeit, die vor allen Dingen geprägt ist durch die Sicherheitsbehörden. Und das Denkmodell, was daran anknüpft, ist das, was vielen Menschen sehr geläufig ist, nämlich die sogenannte Hufeisentheorie. Das heißt, wir haben so ein umgekehrtes Hufeisen mit einem breiten Bauch und 2 Rändern oben, die sich annähern. Auf der einen Seite der Linksextremismus, auf der anderen Seite der Rechtsextremismus und in der Mitte die sogenannte bürgerliche Mitte und die Vorstellung, dass eben extremes Gedankengut an diesen Rändern stattfindet und das sind eben Gedankengut, die außerhalb des gesellschaftlichen Konsens liegen. Das ist oft so ein Denkmodell, was sehr verbreitet, aber inzwischen auch überholt ist, weil es eben zu kurz greift. Zum einen bildet sich eben religiös begründeter Extremismus hier oder auch andere Formen von Extremismus nicht ab. Und zum anderen geht es eben davon aus, dass diese gesellschaftliche Mitte immun wäre gegen menschenverachtendes Gedankengut. Und du hast ja gerade schon die Mitte-Studie zitiert, die vor einigen Wochen bzw. Monaten erschienen ist. Und In der wurde ja unter anderem auch Gedankengut abgefragt, was sich rechtsextremistisch einordnen lässt. Das waren etwa 8% der Bevölkerung, die gesichert rechtsextremes Gedankengut haben. Was sich aber auch gezeigt hat in der Mittelstudie, ist es der Graubereich. Das heißt, Menschen, die solchen Aussagen teilweise zustimmen, deutlich zugenommen hat. Das sind über 20%. Das heißt, wir sind bei knapp 30% Menschen in der bürgerlichen Mitte, die Gedankengut teilen, was sich in den Rechtsextremismus definieren lässt. Und da ist erstmal die Frage, was ist denn eigentlich rechtsextrem? Rechts ist einfach auch ein Begriff, der sehr inflationär gebraucht wird und auch wenig Differenzierung zwischen rechts, rechtsextrem stattfindet. Deswegen vielleicht nochmal, dass wir eine gemeinsame Basis schaffen. Rechtsextremismus bedeutet immer eine Ideologie der Ungleichwertigkeit. Das heißt, es gibt eine Zustimmung zu Autoritarismus. Das heißt, ich befürworte Diktatur, zu sozialdarwinistischem Gedankengut. Also dem Gedanken davon, dass sich der oder die Stärkere durchsetzen soll, chauvinistischem Gedankengut, das heißt die Idee davon, dass die eigene Gruppe anderen Gruppen überlegen ist. Und wenn diese Dinge abgefragt werden, konnte man eben feststellen, dass es fast 30% der Bevölkerung sind, die eben einem solchen Gedankengut zustimmen. Und dieses Gedankengut ordnet man als rechtsextrem ein.
Ja, danke schön, Franziska. Das ist ja schon mal eine gute Basis, die du uns gegeben hast. Kannst du da noch ein bisschen näher auf die Form eingehen, die Rechtsextremismus annehmen kann? Und vielleicht auch schon, wie man diese Menschen erkennt. Wenn wir so als NormalbürgerInnen, die es ja eigentlich nicht gibt, an Rechtsextreme denken, dann kommt ja häufig noch dieses Klischee von jung, männlich und Skinhead und Springerstiefel in den Kopf. Aber stimmt das überhaupt noch? Kannst du dazu was sagen?
Also zum einen kann man sich das vielleicht auch so ein bisschen wie eine Zwiebel vorstellen, die unterschiedliche Schalen hat. Und wenn ich ganz außen bin, dann muss ich nicht in irgendeiner Art und Weise organisiert sein oder Springerstiefel und Bomberjacke wie in den 90ern vielleicht tragen, um solche Ideologien der Ungleichwertigkeit zu vertreten. Das bedeutet eben noch nicht, dass ich irgendwie organisiert bin. Und wenn man immer weiter sich zum Kern vorschält, finden wir dort natürlich das, was wir vielleicht auch vor Augen haben. Das sind Kameradschaften und Netzwerke, wie zum Beispiel die inzwischen verbotenen Blood and Honor oder die Hammerskins, die jetzt dieses Jahr verboten wurden. Da sind wir eher bei diesem klassischen Bereich der Neonazis, was wir vor Augen haben. Was aber auch ein Bereich ist, der vielleicht nicht ganz so auf dem Schirm vieler Leute ist, ist die sogenannte neue Rechte. Neu bezieht sich jetzt nicht auf die letzten Jahre, sondern ist eine Begrifflichkeit, die in der 68er-Zeit, als es auch eine neue Linke gab, als neue Rechte entstanden ist und ist geprägt dadurch, dass sie beispielsweise oder prägen den Begriff des sogenannten Ethnopluralismus. Was bedeutet das? Das bedeutet, das Existenzrecht aller unterschiedlichen Kulturen und Ethnien wird anerkannt, aber sie sollen doch bitte unter sich bleiben. Das heißt, die neue Rechte verurteilt die Verbrechen des Nationalsozialismus, bezieht sich nicht auf den Nationalsozialismus, sondern auf die vorher in der Weimarer Republik existierende sogenannte konservative Revolution. Das ist Gedankengut, was davon ausgeht, dass es einen ethnisch homogenen Staat braucht. Das heißt, wenn man das weiterdenkt, landet man letztendlich auch wieder beim Gedankengut der Nationalsozialisten. Aber es gibt eben in der neuen Rechten eine Abgrenzung vom Nationalsozialismus, eine andere Sprache, wenn eben von Ethnopluralismus und nicht mehr von Ausländern rausgesprochen wird, und eben auch eine Intellektualisierung der Begrifflichkeiten, die es einfach schwerer erkennbar macht, um was es da geht. Es gibt auch ein großes Netzwerk von Intellektuellen, die sich damit auseinandersetzen und auch publizieren. Eine der bekanntesten ist die sogenannte Junge Freiheit, eine Zeitschrift, die regelmäßig erscheint. Und es geht halt weniger wie im klassischen, also wenn wir an Neonazis denken und an die Baseballschlägerjahre, haben wir da vielleicht eben Menschen in Springerstiefeln und Bomberjacke vor uns. In der neuen Rechten geht es eher um einen Kampf um die Köpfe. Und weniger um Kämpfe auf der Straße oder um die Parlamente, sondern es geht eben auch darum, den vorpolitischen Raum mit Gedankengut zu prägen. Und wenn wir uns das weitere Spektrum angucken, gehören dazu natürlich auch rechte Parteien. Die NPD hat sich ja kürzlich umbenannt in die Heimat. Auch hier steckt eine Strategie dahinter. Kleinstparteien wie der Dritte Weg oder auch die Neue Stärke in Mecklenburg-Vorpommern oder eben natürlich auch die in vielen Teilen schon als gesichert rechtsextrem eingestufte AfD.
Okay, also es gibt zusammengefasst sehr viele Formen des Rechtsextremismus, von irgendwie offensichtlichen Rechtsextremismus, aber auch sehr schleichenden Formen, wenn ich das richtig verstanden habe. Und sie zeigen sich auf ganz verschiedenen Ebenen. Kannst du noch einmal erklären, was der vorpolitische Raum damit meint, wie du es eben erklärt hast?
Genau, also zum einen haben wir natürlich parlamentarisch Menschen, also die AfD, die auch im Bundestag sitzt. Dann haben wir eben Kameradschaften und Netzwerke, die eher auch ja, militant unterwegs sind. Und dann haben wir eben intellektuelle Räume, die geprägt werden mit eigenen Hochschulen, mit Workshops, mit Zeitschriften, mit Podcasts, wo es vor allen Dingen darum geht, Meinungsbildung zu beeinflussen. Und genau, damit eine große Ausdifferenzierung, aber eben, wenn wir in die Praxis schauen, auf Demonstrationen schauen, auch eine Verschränkung dieser unterschiedlichen Gruppierungen, die in der Praxis nicht getrennt voneinander gedacht werden können, auch wenn sie sehr unterschiedlich agieren.
Okay, also es gibt dann nicht nur diese ganz offensichtlichen Formen, die man tagtäglich in den Medien oder auch im Umfeld kennenlernt, AfD oder Demonstrationen und so weiter, sondern auch quasi parallele Strukturen, die man so im Alltag nicht unbedingt sofort erkennt. Und auf welche Formen trifft man denn beim Rechtsextremismus in den ländlichen Räumen? Unterscheiden sich Rechtsextreme in den ländlichen Räumen von denen in städtischen Räumen?
Also grundsätzlich haben wir natürlich ähnliche Strukturen, ne, wie klassische Neonazis oder eben die Neue Rechte oder auch rechte Parteien, Kameradschaften, Netzwerken, die sich sowohl in städtischen wie auch in ländlichen Räumen finden. Allerdings gibt es ein paar Vorteile in ländlichen Räumen. Zum einen kann man hier sehr gut Heimatgefühle oder auch Identitätspolitik instrumentalisieren. Eine positive Verknüpfung herstellen zu grundsätzlich ja auch positiven Dingen wie Traditionen und einer emotionalen Bindung an vielleicht seine Herkunftsregion und einem Gemeinschaftsgefühl und kann hier eben das Ganze instrumentalisieren, um sein Gedankengut zu verbreiten. Und genauso können rechtsextreme Netzwerke in ländlichen Räumen gut Treffpunkte schaffen, weil es hier einfach weniger Kontrolle durch eine kritische Öffentlichkeit oder eine wachsame Zivilgesellschaft gibt. Und natürlich auch der Ausländeranteil in ländlichen Räumen tendenziell niedriger ist als in urbanen Ballungsgebieten, was Rechtsextremen natürlich auch zugutekommt. Denn wenn Menschen weniger Vielfalt kennen, ist ihre Skepsis dagegen auch größer, wie unterschiedliche Studien belegen. In ländlichen Räumen haben wir es teilweise auch damit zu tun, dass hier ganz gezielt Gruppen angesprochen werden. Und zwar Gruppen, die eben in wirtschaftlich benachteiligten oder strukturschwachen Regionen leben und sich abgehängt fühlen. Vielleicht auch überfordert fühlen von einer immer ausdifferenzierteren, vielfältigeren, globalisierten Welt und Gesellschaft, die sehr komplex ist in Zeiten von multiplen Krisen. Und genau diese Menschen gezielt anzusprechen in ländlichen Räumen. Auch Form im ländlichen Raum ist es, dass rechte Umwelt- oder Naturschutzthemen hier auch noch mal ganz anders für sich besetzen und letztendlich auch diese instrumentalisieren und ihre völkische Ideologie unter einem vermeintlichen Naturschutz- oder Umweltgedanken tarnen. Und auch in ländlichen Religionen es mehr Möglichkeiten der politischen Partizipation auf den kommunalen Ebenen gibt, sich hier einzubringen. Und letztendlich, ja, im ländlichen Raum kann man einfach ein bisschen ungestörter agieren. Hier ist die Gesellschaft vielleicht ein kleines bisschen homogener als in urbanen Räumen, weniger individualisiert und auch weniger auch für ihre Kinder, weil es geht ja schon darum, auch dieses Gedankengut weiterzugeben für Kinder und Jugendliche, auch weniger Konfrontationen mit anderen modernen, unterschiedlichen Lebensentwürfen, Lebenshaltungen, verschiedenen kulturellen Einflüssen. Und das natürlich alles Vorteile sind, um gut anknüpfungsfähig zu sein, genau, an die jeweiligen Strukturen vor Ort.
Du hast uns heute auch zur besseren Veranschaulichung ein Beispiel mitgebracht, was insbesondere die ländlichen Räume betrifft, und zwar völkische Siedlungsbewegung. Über völkische Siedler hört man immer wieder in diversen Medien. Kannst du uns einmal kurz zusammenfassen, worüber dabei genau gesprochen wird und wie sich dieses völkische Gedankengut zeigt? Was ist da die zugrunde liegende Philosophie?
Philosophie ist gut. Ideologie trifft es vielleicht ein bisschen besser. Im Zentrum steht, wie der Begriff schon sagt, das natürlich reine deutsche Volk. Und bei diesem sogenannten reinen deutschen Volkskörper geht geht es auch nicht darum, dass dieser sich demokratisch bildet, indem man dazukommt von außen, sondern die Idee dahinter ist, dass es eine natürlich vorhandene, naturgesetzlich vorhandene Struktur, diesen sogenannten Volkskörper gibt, der auch in seiner Bedeutsamkeit über dem, was die einzelne Person möchte oder will, steht. Das heißt, in dieser Idee eines reinen deutschen Volkes gibt es eben auch keinen Raum für abweichende Meinungen, Einzelinteressen oder eben auch Rechte für marginalisierte Gruppen. Das ist so das Zentrale. Und dahinter steckt, wie grundsätzlich im Rechtsextremismus, eine Ideologie der Ungleichwertigkeit. Das heißt, dass Menschen unterschiedlich viel Wert haben, was natürlich den Menschenrechten widerspricht, was einer pluralen und vielfältigen Gesellschaft widerspricht und letztendlich auch einer demokratischen Gesellschaft widerspricht. Denn hier gilt nur das Recht des Stärkeren. Das heißt, hier knüpfen wir an ein sozialdarwinistisches Gedankengut, also Charles Darwin, Survival of the Fittest. Hier wird letztendlich biologistisch aus der Natur etwas auf den Menschen übertragen. Das ist Gedankengut, was gar nicht so selten ist und vorkommt. Zentral im völkischen Gedankengut ist auch ein Antifeminismus, denn hier gibt es eine sogenannte naturgemäße Bestimmung für die jeweiligen Personengruppen, das heißt auch ganz starre Geschlechterrollen. Das heißt, hier ist auch klar, was Rolle und Aufgabe der Frau ist. Nämlich diesen Volkskörper gesund und vital zu erhalten, indem sie möglichst viele Kinder bekommt. Und die Bedrohung geht von Menschen aus, die nicht zu diesem sogenannten Volkskörper gehören. Das heißt, der sogenannte Volkstod passiert dadurch, dass sich die Völker vermischen, dass es eine Bedrohung gibt von demokratischen oder weltoffenen Menschen. Also das heißt, auch eigentlich zum Volkskörper gehörende Menschen stellen eine Gefahr dar, sogenannte innere Feinde. Und die Idee davon ist, dass das deutsche Volk anderen Völkern überlegen ist. Also auch hier der chauvinistische Gedanke von Ungleichwertigkeit. Wenn wir darauf schauen, wie in der völkischen Ideologie die Kinder erzogen werden, geht es auch hier in die Richtung, dass sie an Waffen ausgebildet werden, zu körperlicher Härte ausgebildet werden, germanische Heilkunde eine Rolle spielt. Das heißt auch die Ablehnung der Schulmedizin. Es gab vor kurzem einen Vorfall in Gardelegen in Sachsen-Anhalt, wo ein 4-jähriges Mädchen verstorben ist, die Diabetikerin war und ihre Eltern, die der völkischen Ideologie anhängen, ihr eben nicht in ausreichender Menge beziehungsweise am Ende gar nicht mehr ihr Insulin gegeben haben. Die wurden auch verurteilt aufgrund fahrlässiger Tötung. Dieses Mädchen ist tatsächlich gestorben, weil die Ideologie dahinter ist, dass halt nur ein gesunder Volkskörper ein guter ist und wer nicht stark genug ist und zu schwach ist, also letztendlich Euthanasie-Gedanken, so wie wir es auch im Nationalsozialismus hatten. Also eine ziemlich traurige Geschichte, Kindeswohlgefährdung, ganz klar. Das Jugendamt war hier natürlich auch aktiv, aber durch Umzüge wurde hier dafür gesorgt, dass die Verfolgung möglichst nicht erfolgt. Also hier zeigt sich einfach im vollen Maße dieses Gedanken von einem reinen Volkskörper, der gesund erhalten werden muss. Und wenn wir an vielen Stellen das weiterdenken, dann wird klar, dass wir hier ganz weit weg sind von Demokratie und Menschenrechten.
Ja, danke. Da hast du auf jeden Fall recht. Das ist ja nicht nur traurig, sondern auch erschreckend und zeigt auch schon ganz klar, wieso dieses Gedankengut auch gefährlich ist für unsere Gesellschaft. Gibt es denn bei den völkischen Siedlern nur die völkischen Siedler, eine Gruppierung, die irgendwie überall gleich ist, oder kann man hier noch genauer unterscheiden? Wie sehen die denn so aus? Wo kann man sie daran auch erkennen?
Da müssen wir so ein bisschen genauer hinschauen. Du hast es gerade schon ganz gut gesagt. Also die völkischen Siedler oder SiedlerInnen gibt es natürlich nicht. Wir haben natürlich zum einen klassische Rechtsextremisten, die einfach im ländlichen Raum wohnen und sich dort zusammenschließen mit Gleichgesinnten und sich freuen, in einer Nachbarschaft von Gleichgesinnten zu sein. Also wenn wir so Politiker haben wie Odo Pastör, den vielleicht einige kennen, der NPD, der in Mecklenburg wohnt, oder Götz Kubitschek in Schnellroda in Sachsen-Anhalt. Das sind Menschen, die einfach in den ländlichen Raum ziehen, weil sie da ein bisschen mehr ihre Ruhe haben und andere Leute mit ähnlicher Gesinnung dann auch dorthin ziehen. Auf der anderen Seite haben wir aber auch ein ganz gezieltes strategisches Vorgehen in der Besiedlung des ländlichen Raums. Zum einen gibt es Familien, die in langer völkischer Traditionslinie stehen. Das heißt, das geht zurück bis in die 20er Jahre. Das sind Familien, die einfach in vielen Generationen schon völkisch sind, seit über 100 Jahren. Das geht teilweise zurück auf die Athamanen oder den Bund für Gotteserkenntnis. Das heißt, hier ist so ein bisschen sektenähnlich, kann man sich das vorstellen, die schon immer im ländlichen Raum gesiedelt haben. Dann haben wir Familien, die eher neu dazu kommen und sich diesem völkischen Gedankengut, also nach diesem Gedankengut leben möchten und im Einklang mit dieser Lebensweise eben in den ländlichen Raum ziehen. Es gibt auch Vereine, die Menschen dabei unterstützen. Eine Initiative ist oder ein Verein ist 1% für unser Land, die ganz gezielt dafür wirbt, dass sich junge Menschen, junge Familien oder junge Männer, die eine Familie gründen möchten, in ländlichen, strukturschwachen Regionen ansiedeln. Und wir haben als vierte Gruppierung rechtsesoterische Motive. Die sogenannte Anastasia-Bewegung. Es geht auf so Bücher aus Russland zurück. Oder auch die sogenannte Artgemeinschaft, die es seit den 50er Jahren gibt. Auch eine rechtsesoterische, naturreligiöse Gemeinschaft, die ganz bewusst in den ländlichen Raum gehen und sagen, dort ja, geht es darum, einen Hektar Land zu bewirtschaften und dort zu leben. Die Artgemeinschaft wurde gerade auch vor 2 Monaten verboten. Die gibt es tatsächlich schon seit den 50er Jahren. Also es hat lange gedauert. Eine rechtsesoterische Gemeinschaft, die eben auch eng verwoben ist. Und da kommen wir wieder ein bisschen zu den Strukturen. Das sind eben nicht nur irgendwelche Leute, die ihre eigenen Sekten, ähnliches Leben in Abgeschiedenheit ausleben, sondern hier haben wir es auch mit Strukturen zu tun, die eng vernetzt sind mit einer militanten, also gewaltbereiten rechten Szene.
Kann man bei diesen Gruppierungen oder vielleicht auch bei anderen rechtsextremen Gruppen bestimmte Regionen nennen, in welchen bestimmte Gruppierungen besonders häufig vorkommen?
Also es gibt tatsächlich alte Traditionslinien, den Osten des Deutschen Reiches, also da reden wir auch von Polen, zu besiedeln, wenn wir so in die alten völkischen Traditionslinien gucken. Aber auch heutzutage ist Ostdeutschland attraktiv, einfach weil es dort noch günstige Immobilienpreise gibt und die teilweise dünne Besiedlung gut Rückzugsorte bietet. Mecklenburg-Vorpommern ist einfach unser Bundesland mit unserer dünnsten Besiedlung. Aber es ist kein nur ostdeutsches Problem, sondern wir haben völkische Siedlungsbewegungen auch in westdeutschen Bundesländern. Hotspot liegt auch im Wendland, in Niedersachsen, in der Lüneburger Heide. Aber wir finden völkische Siedlungsbewegungen in Hessen, in Bayern, in Baden-Württemberg, auch in Schleswig-Holstein. Also es ist nicht nur ein ostdeutsches Phänomen.
Kann man da sagen, dass sich diese Siedlungsbewegung und deren räumliche Muster in den letzten Jahren verändert hat? Oder gibt es da überhaupt Veränderungen, von denen man wirklich fundiert sprechen kann?
Also genaue Muster sind da schwer zu beschreiben. Also da ich niemand bin, der zu diesen Bewegungen jetzt eingehender geforscht hat, da gibt es Menschen, die sich dann noch ein bisschen besser auskennen als ich. Ich würde sagen, es gibt auf jeden Fall schon gewisse räumliche Muster. Also in den 90ern gab es vor allen Dingen in Mecklenburg-Vorpommern viele Ansiedlungen dieser sogenannten Atamanengemeinschaft, die eben zurückgehen bis auf die Zeit der Nationalsozialisten und versucht haben, sich wieder neu zu beleben und Menschen angehalten haben, in den 90ern in Mecklenburg-Vorpommern zu siedeln. Also es ist schon so ein Wiederaufleben dort erkennbar gewesen.
Welche Strategien verfolgen völkische SiedlerInnen zur Integration in die Dorf- und Landgemeinschaften? Du hast schon gesagt, wieso die Regionen so attraktiv sind. Aber wie nutzen sie das, um dort wirklich anzukommen und ja, verbreiten sie dabei auch ihr Gedankengut?
Man sollte sich auf jeden Fall dessen bewusst sein, dass das kein Kurzzeitprojekt ist. Also die kommen nicht, versuchen Fuß zu fassen, merken, es geht nicht und hauen wieder ab. Sondern es ist zukunftsgerichtet und auf Langfristigkeit ausgelegt. Und das bedeutet eben auch, dass die geduldig sind. Und geduldig bedeutet vielleicht auch nicht von vornherein sichtbar zu machen, wessen Geisteskind diese Menschen sind. Das heißt, wir haben es ja erstmal einfach mit teilweise jungen Familien zu tun, die alte Höfe kaufen, ja, Zwangsversteigerungen nutzen. Aber grundsätzlich können wir sagen, sie kaufen einfach in ländlichen Regionen Land, Höfe, alte Kneipen. Und da kommen junge Leute, die Bock haben, sich zu engagieren im Alltagsleben, in den Gemeinden, die was Altes wieder schön machen, wieder aufbauen, wieder herrichten, sich in Vereinen engagieren, sich vielleicht in erzieherischen Einrichtungen engagieren, die oft von ihrem beruflichen Hintergrund Landwirte sind, Handwerker, Hebammen, Erzieherinnen. Das heißt erstmal eine Bereicherung für die ländlichen Regionen. Da kommen junge Menschen, vielleicht auch mit Kindern, mit vielen Kindern. Und das ist was, was erstmal wohlwollend in der Regel von den meisten Dorfgemeinschaften gesehen wird, auch wenn es natürlich eine Skepsis vor fremden Leuten gibt. sind die höflich, die Kinder sind natürlich gut erzogen, die Mädchen tragen Rock, die Jungs tragen ein ordentlich gebügeltes Hemd. Das heißt, erstmal wirkt es harmlos. Und oft ist es viel Zeit, die tatsächlich ins Land zieht und einen wirklich auch persönliche Bindungen aufbauen, bis nach und nach überhaupt erst vielleicht klein kleckerweise deutlich wird, wessen Geisteskind diese Menschen sind. Das heißt, es wird erst Akzeptanz aufgebaut und erst dann die Ideologie deutlich. Das heißt, lokale Initiativen werden auch gerne unterwandert, zum Beispiel Initiativen auch gegen Atomkraft oder Gentechnik, solidarische Landwirtschaftsnetzwerke, landwirtschaftliche Kooperativen. Also das sind Menschen, die sich ganz bewusst natürlich auch einbringen, denn ihr Ziel ist es, dass sich der gesellschaftliche Diskurs weiter nach rechts verschiebt, die Gesinnung im ländlichen Raum völkisch dominiert wird und so der, naja, ich nenne es mal rechte Traum einer bäuerlich geprägten, ethnisch homogenen Gesellschaft wahr werden kann. Und das ist auf Langfristigkeit angelegt und so teilweise am Anfang auch nicht sofort erkennbar.
Okay, also kurz zusammengefasst, da kommen nett aussehende, engagierte junge Menschen aufs Dorf und ja, bringen sich ein, sind erstmal die idealen Nachbarn wahrscheinlich, wenn man das so sagen kann. Ab wann macht es das für die Gesellschaft gefährlich? Also welche dieser Strategien bringen Gefahren mit?
Also grundsätzlich ist natürlich gefährlich, wenn ich etwas nicht erkenne und nach Gedankengut einfach einsickern kann. Mit vermeintlich erstmal harmlosen Aussagen, vielleicht auch wirklich anschlussfähigen Aussagen über Ausländer, über Feminismus, über die woke Stadtgesellschaft. Also Aussagen über, naja, dieses ganze Trans-Zeug, das ist ja irgendwie schon anstrengend. Oder, naja, so die Migration ist schon ein Problem für unser Land. Oder, naja, die woke Gesellschaft in der Stadt, da steckt im Endeffekt ja doch das jüdische Kapital dahinter. Ne? Hier sind wir auch natürlich bei antisemitistischem Gedankengut, was auch zur völkischen Ideologie gehört. Und das Dinge sind, die durchaus anschlussfähig sind und auch erstmal vielleicht noch nicht radikal klingen. Es werden Festivals angeboten, es werden Workshops angeboten, es gibt Bildungsangebote eben auch mit dem Ziel, neue Siedlerinnen und Siedler zu gewinnen. Und was nicht unterschätzt werden darf, ist die Rolle, die Frauen in diesen Gemeinschaften spielen. Denn die engagieren sich eben auch in freien Schulen, Waldorfschulen, Kindergärten, überall da, wo es Elterninitiativen gibt und ergreifen auch ganz bewusst Berufe, in denen es möglich ist, auf die Erziehung von Kindern einzuwirken. Das heißt, als Erzieherin, als Lehrerin, auch Hebamme ist zum Beispiel ein Beruf, der da nicht selten gewählt wird. Es gibt auch Versuche, eigene Bildungseinrichtungen zu etablieren. Und so führt eben dieses erstmal positiv von außen gelesene Engagement zur Akzeptanz. Und auch zu Einfluss im Gedankengut, welches so unterschwellig zum Beispiel mit in der Kita geschlechtsspezifischen Angeboten oder altem vermeintlich traditionellem Liedgut oder eben auch Werten und Ideologien über Spielzeug und ja, vielleicht Sprüche wie, na, ein echter Junge hält es aus, auch mal 5 Minuten ohne Jacke für die Tür zu gehen oder so nach und nach einfach auf unterschwellige Art und Weise völkische Ideologie hier auch an die jüngere Generation weitergegeben wird. Auch Ferienangebote, völkische Zeltlager, all das gehört hier zu den Strategien im ländlichen Raum.
Wir haben ja jetzt schon viel darüber gesprochen, wieso die ländlichen Räume für völkische SiedlerInnen attraktiv sind. Aber ich würde gerne noch einmal darauf hinleiten, was die ländlichen Räume für ihr Gedankengut anfällig macht. Also wieso funktionieren die Strategien der völkischen Siedler in den ländlichen Räumen gut? Setzen sie zum Beispiel bewusst dort an, wo sich Kommunen aus der Bereitstellung öffentlicher Daseinsvorsorge zurückziehen oder, wenn nicht bewusst zurückziehen, sie nicht mehr erreichen können?
Na klar, also wenn seit Jahren oder Jahrzehnten der ehemalige Dorftreffpunkt, die Kneipe einfach dicht ist und sich niemand findet, der dort ja sich wieder ansiedelt und dann kommt da jemand und macht es wieder schön und macht das wieder zu einem Treffpunkt, dann freuen sich natürlich alle. Und dann gibt es ein Schimpfen auf, warum macht es die Kommune nicht? Warum kriegt es der Staat nicht hin? Und da ist dann natürlich sofort eine Anschlussfähigkeit da. Und wenn junge Kinder und Familien in die Dörfer kommen, freut man sich natürlich auch. Und, oder wenn dann völkische SiedlerInnen vielleicht sogar eigene Kitas gründen oder dort Versuche starten, klar, dann wird gesagt, warum kriegt es die Kommune nicht hin? Warum schafft es der Staat nicht? Warum ist diese vielleicht strukturschwache Region hier gefühlt so abgehängt? Und genau da lässt sich natürlich anknüpfen.
Ja, also Sie greifen dort auf, wo an der Stelle in Anführungsstrichen der Staat versagt. Ich würde jetzt gerne noch auf einen Satz hinaus, den ich selbst in meinem Umfeld auch schon öfter mal gehört habe. Ich komme nämlich aus der Lüneburger Heide, wo es ja einen Hotspot quasi für völkische SiedlerInnen gibt, wenn man das so sagen möchte. Und was man oft hört ist, ach, was soll's, die leben doch nur vor sich hin und haben halt ein bisschen andere Ansichten, aber sonst tun die doch nichts und sind harmlos. Warum stimmt das nicht? Warum muss man an dieser Stelle sagen, nein? Kannst du es einmal erklären?
Ein Stück weit klang das ja eben auch schon an, dass das genau die Strategie ist. Und das ist auch genau das Gebaren. Wir sind doch nur harmlos. Das wird man ja wohl noch sagen dürfen. Es muss doch auch noch richtige Deutsche geben. Das muss doch in Ordnung sein. Ist doch okay, wenn meine Mädels Röcke tragen. Die finden das halt toll. Ne? Also es wird tatsächlich verharmlost, ganz bewusst, um anschlussfähig zu sein und erstmal möglichst wenig Widerstand zu erzeugen, um persönliche Beziehungen aufzubauen. Weil wir wissen natürlich, dass persönliche Beziehungen, Treffpunkte, Gemeinschaftsbildung spielen im ländlichen Raum auf eine andere Art und Weise eine bedeutende Rolle, als sie es in urbanen Räumen tun. Und die große Gefahr ist einfach, dahinter steckt eine Ideologie, die ganz und gar nicht harmlos sind. Ich möchte nochmal erinnern an das kleine Mädchen, was gestorben ist. Ich möchte erinnern an die Vernetzung in militante Strukturen. Ich glaube, uns allen ist bewusst, welche Form es nimmt, wenn Rechtsextreme eben versuchen, ihre Ideologie auch praktisch umzusetzen. Dann brennen Flüchtlingsheime und dann sterben Menschen. Dann werden Leute diskriminiert und ausgegrenzt und ziehen weg. Menschen werden bedroht, Kinder von Menschen werden bedroht. Bedrohung und Einschüchterung gehört auch dazu, wenn erstmal eine gewisse Etablierung und eben auch ein Rückhalt in der jeweiligen Bevölkerung da ist.
Danke dir. Da hast du ja schon mal eine gute Zusammenfassung für eigentlich fast alle Themen geliefert, die wir heute schon angesprochen haben. Schlussendlich dürfen wir mit solchen Sätzen wie, die sind doch harmlos, nicht in die Narrative der völkischen SiedlerInnen spielen und eben die Geduld, die sie nun mal haben, belohnen, sondern sollten es als Zivilgesellschaft nicht akzeptieren. Und wenn du jetzt nichts mehr zu ergänzen hast, dann würde ich an dieser Stelle gerne einen Schnitt machen und schon einmal einen kleinen Ausblick geben auf das, was wir in der nächsten Folge dann hören.
Ja, vielen Dank, liebe Clara, und bis zum nächsten Mal.
Gerne. Ja, Franzi hat uns heute erklärt, wie sich menschenverachtende Einstellungen zeigen können, gerade in den ländlichen Räumen, und das am Beispiel der völkischen Siedler erklärt und da auf ihre Strategien hingewiesen, besonders inwieweit diese nicht harmlos sind und man diese unterschätzt. Ja, damit hat sie uns auch gezeigt, wieso es einfach keine Option ist, nichts zu tun. Und das wäre meine Überleitung für den nächsten Monat, wo wir über Gegenstrategien sprechen möchten und konkrete Positivbeispiele vorstellen wollen. Und dann möchte Franziska auch noch über ihre Erfahrung aus ihrem eigenen Projekt reden. Das Land-Ü-Ei darf natürlich auch nicht fehlen, aber da Franzi ja nun mal hier jetzt quasi doppelt Gast ist, wird sie es am Ende ihrer zweiten Folge vorstellen. Dann vielen Dank fürs Zuhören und vielen Dank noch einmal an Franziska Holze als toller Gast hier heute zu einem nicht ganz einfachen Thema, und wir hören uns beim nächsten Mal.